Theologie, übersetzt von dem Kollegen Disse, der jetzt in Fulda und bei uns in St. Georgen also Philosophie lehrt, und vor allen Dingen Henri, Michel Henri, der ausdrücklich also nochmal als Philosoph eben auch eine Christologie macht, die man jetzt also nicht theologisch zu lesen hat. Dass man sagt, wie kann so etwas überhaupt gehen, wie kann so etwas möglich sein? Natürlich haben wir dasselbe auch bei Fichte und bei Hegel und Schelling, also Fichte, Schelling, Hegel, dass man da guckt. Also Philosophie heißt ja für mich die Wissenschaft von allem aus den ersten Prinzipien, um es so auszudrücken. Und dann wäre also auch der Verkündigungskern des Christentums, der ja zu den Quellflüssen so des Abendlandes gehört, wie man gesagt hat, Jerusalem, Athen und Rom machen Europa aus. Dann gehört natürlich auch dieser Verkündigungskern, Jesus Christus ist der Herr, zunächst mal als philosophisches Thema mit hin. Das heißt, die Philosophie bedenkt alles, muss also auch bedenken, dass es sowas gibt wie Christentum prägend. Wie kann man das jetzt angehen? Und da ist so, dass man sich dem ja grundsätzlich auf zwei Weisen nähern kann, einmal in der Beobachter- und einmal in der Teilnehmerperspektive. Ich ziehe diese Benennungen vor gegenüber der sehr häufig sonst gebrauchten Unterscheidung von erster und dritter Person, weil ich finde, dass man auch in der ersten Person sowohl in der Beobachterperspektive sein kann, wie in der Teilnehmerperspektive. Deswegen finde ich das fundamentaler, die Unterscheidung. Also viele machen diesen Unterschied erste und dritte Person. Die Wissenschaft ist eigentlich nur dritte Person. Und deswegen ist es zum Teil Wissenschaftlern schwer, denen zu vermitteln, das ist zum Beispiel meine Erfahrung, denen zu vermitteln so etwas wie ein Selbstwiderspruch. Denn in der dritten Person gibt es keinen Selbstwiderspruch. In der dritten Person gibt es nur die Contradictio in adjecto, also viereckiger Kreis, hölzernes Eisen. Aber dass ich selber, während ich die Treppe runtergehe, sage, ich gehe die Treppe rauf, das gibt es in der dritten Person nicht. Ich kann in der dritten Person auch von jemandem sagen, Peter ist tot. Aber ich kann weder in der ersten Person sagen, ich bin tot, noch kann ich in der zweiten Person zu jemandem sagen, du bist tot. Ich meine, außer Metapher, als Metapher, aber nicht in Realität. Sondern das sind Dinge, die ich nur sagen kann in der dritten Person, und da ist dann kein Problem. Und deswegen verstehen die Kollegen zum Beispiel nicht, dass man nicht sagen kann, ich bin nicht frei. Denn wer das wirklich sagt, dann ist ja auch der Satz, ich bin nicht frei, nicht frei gesagt. Dann ist ja nur ein Naturereignis. Und damit ist ja keine Behauptung, sondern nur eine Anzeige. Aber keine Behauptung. Das merken die nicht, weil die also nur mit der dritten Person reden können. Und deswegen taucht also auf, erste Person oder dritte Person. Aber ich kann in der ersten Person sehr wohl als Beobachter meiner selbst reden und mich objektivieren. Und ich kann in der Teilnehmerperspektive reden, dass ich da im Mitvollzug bin. C.S. Lewis hat das genannt Looking at und Looking along. Ich kann also auf etwas drauf gucken und ich kann entlang gucken. Er kann sagen, ich kann von außen auf den Schmerz gucken, wenn da jemand stöhnt und sich windet oder so und Aua schreit oder so. Und ich kann mich erinnern an meinen eigenen Schmerz und von dort her jetzt mitempfinden mit ihm. Das nennt er Looking along. Ich blicke so dran vorbei, gehe die Bewegung mit. Diese Teilnehmerperspektive. Und tatsächlich kann ich, sind das die beiden Möglichkeiten, wie ich mich der Wirklichkeit nähern kann. Und was nun die Beobachtersicht angeht, da erklärt der Christ ja, dass man das Glaubensbekenntnis nicht verstehen kann. Das hat er gerade zitiert, der Paulus sagt, das kann man nur im Geist, kann man sagen, Jesus Christus ist der Herr. Das kann man nicht von außen sagen, das geht nicht. Also Christ wird man, indem man sich bekehrt, zu diesem Menschen mit göttlichem Anspruch, der diese Ungeheuerlichkeiten da verkündet, indem man sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das heißt, ihr sollt ganz aus mir leben. Wer sowas sagt, ist entweder ein Verbrecher oder verrückt oder er ist Gott. Wie soll jemand sagen, lebe ganz aus mir? Könnten wir das zu irgendeinem Menschen sagen, lebe ganz aus mir und durch mich? Wenn man ein bisschen von sich Ahnung hat, kann man das doch unmöglich sagen. Und deswegen hat Gordini das auch so formuliert. Er sagt, das ist menschlich völlig unvollziehbar. steht man vor dieser Alternative, die dorthin gehört. Jetzt kann man aber sagen, ist denn die Teilnehmerperspektive noch Philosophie? Ist das dann nicht Theologie? Wir stehen also beim Thema, was heißt jetzt hier christliche Philosophie, wie man das sagt. Manche Leute sagen, das geht ja gar nicht, nicht? Ich meine, man sollte als erstes sagen, dass niemand voraussetzungslos philosophiert. Erst haben wir immer schon gelebt und dann denken wir darüber nach. Wie der Hegel sagt, die Eule der Minerva fliegt am Abend. Zuerst wird gelebt und dann wird darüber nachgedacht. Fängt also niemals beim Nullpunkt an. Wer behauptet, er könne hier alles also rational erklären, das nenne ich genau Ideologie. Ideologie heißt für mich, dass jemand behauptet, er hätte für seine Lebensentscheidung 100% theoretische Gründe. An sich ist es so, mit der Wahl einer Lebenssicht oder einer Perspektive, ich muss mich entscheiden, entweder oder, aber Gründe habe ich immer sowohl als auch und für und wider. Und diese Kluft, die da zu überspringen ist, die ist schmerzlich. Und deswegen steckt in uns allen die Gefahr drinnen, dass wir, ich sage mal, also die Gefahr der Ideologie, dass wir meinen, wir könnten auch zeigen, dass wir 100% Gründe für unsere Entscheidung haben. Woraus dann folgt, dass jemand, der sich anders entscheidet, dumm oder böse oder am besten gleich beides ist. Nicht? Also ich kann nicht behaupten, dass ich so etwas wie christlichen Glauben oder so etwas aus der Ratio allein mache. Also ich muss festhalten, dass es einen Entscheidungscharakter gibt, der nicht eben durch 100% Gründe abgedeckt werden kann. Das macht eine Wahl nicht irrational. Ich behaupte, eine Entscheidung ist überhaupt nur dann eine Entscheidung, wenn sie Gründe hat, wenn sie sich selbstkritisch reflektiert. Denn nur darüber kann man diskutieren, über Launen und Geschmäcker kann man nicht disputieren. Über Fakten kann man auch nicht disputieren. Man kann nur disputieren, ob man die richtig festgestellt hat und vernünftig aufgeschrieben hat oder so. Aber ich kann über Fakten nicht diskutieren, hat auch die Tradition immer so gesagt. Über Fakten kann ich nicht diskutieren und nicht über Geschmäcker. Also wenn ich den Ganzen nehme, dann habe ich hier unten die Faktenwelt und hier oben habe ich die Geschmäcker, die Meinung, da kann ich nicht diskutieren. Und dann habe ich ein Zwischenfeld, da kann diskutiert werden. Rational. Hier sind die Fakten, die sind, wie sie sind. 2 und 3 ist 5. Was soll man da diskutieren? Und hier bei Geschmäcker kann man nicht diskutieren. Dem einen schmeckt es eben, dem anderen schmeckt es nicht. Ne? Und diskutiert wird im Mittelfeld. Da habe ich Gründe, aber die Gründe sind niemals schlechterdings zwingend. Gründe immer für und wider, Entscheidung entweder oder. Und diese Kluft, Kierkegaard spricht dann vom Sprung, das muss nochmal für sich geleistet werden. Und jetzt sage ich also, christliche Philosophie heißt, dass ein Christ, der Christ ist, nochmal seine Lebenssituation methodisch kritisch reflektiert. Dass er philosophiert im Wissen, dass er seine Blickweise, sein Erkenntnis seiner christlichen Erziehung verdankt. Deswegen ist hier so wichtig, den Unterschied zu machen zwischen Erkenntniszusammenhang und Begründungszusammenhang. Ob man jetzt ein Buddhist ist oder ein Hindu oder eben ein Christ oder ein Atheist, je nachdem, nach der Erziehung und dem sieht man verschiedene Dinge anders, so oder so. Also auf der Ebene der Erkenntnis spielt das eine Rolle, worauf ich eingeübt bin, was zu sehen. Welche Sprache ich gelernt habe, wie was auftaucht. Das ist in Ordnung auf dem Erkenntniszusammenhang. Wenn ich es auch für den Begründungszusammenhang benutzen würde, dann wäre es Theologie. Also ein Theologe kann eben sagen, Gott gibt es, denn er hat es selber gesagt, steht in der Bibel drin. Das ist also in Ordnung, das kann ich als Philosoph nicht sagen. Sodass ich also den Erkenntniszugang, das, was sich mir zeigt, was ich sehe, das spielt mit einer Rolle, dass ich jetzt Christ bin, das gelernt habe, aber ich darf es nicht als Begründung anführen für meine Argumentation. Ich kann aber die Karten auf den Tisch legen und sagen, wahrscheinlich hätte ich das nicht so gesehen oder ich sähe es nicht so, wenn ich jetzt wäre, anders wäre. Also es gibt einen weiten Begriff von christlicher Philosophie, den verwendet Jaspers, der sagt, die ganze europäische Philosophie nach Christus ist christliche Philosophie. Denn die haben Probleme, die man nicht hätte ohne das Christentum. Sartre mit seinem Ding, das wäre nicht denkbar ohne die Bibel. Die alten Griechen haben anders gedacht und Asien denkt anders. Aber von der Spätantike an bis heute ist die europäische Philosophie christliche Philosophie in einem weiteren Sinn. Begriff der Person, der Freiheit, eine Menge Dinge, die da hineingehören. Das ist der Jaspersche Begriff von christlicher Philosophie, also den er auch akzeptiert. Er hat dann noch einen anderen Begriff und sagt, dass man nicht sauber philosophiert, sondern das wirft dann der Scholastik vor, dass die ja eigentlich eine Kryptotheologie wäre. Aber in diesem allgemeinen Sinn. Ich würde es nicht so allgemein fassen wie der Jaspers. Also ich möchte den Sartre nicht als christlichen Philosophen also da bezeichnen. Das würde er selber nicht wollen. Deswegen nehme ich einen engeren Begriff und sage, jemand, der von dieser christlichen Prägung positiv bestimmt ist, die positiv teilt. Sartre teilt das nicht. Der sitzt da eben nur drin und hat von dort her die Probleme. Also christlich Philosoph würde ich einen nennen, der mitgeprägt ist von dieser christlichen Herkunft, der diese Prägung aber positiv übernimmt und annimmt. Das nenne ich christliche Philosophie. Und das, meine ich, sei dann genauso erlaubt, wie es eine indische Philosophie gibt und eine chinesische Philosophie. Warum nicht? Es gibt ja nicht die Philosophie, sondern konkrete Philosophien gibt es immer, die hineingehören. Und dann muss man, ich meine, dass es jetzt gerade auch einer Theologie dran liegen sollte, mit gültiger Philosophie zu tun haben und nicht mit einer Kryptotheologie. Dann müsste wissen, es gibt auch eine negative Kryptotheologie. Zum Beispiel, wenn der Heidegger unbedingt behauptet, man müsse atheistisch philosophieren. Warum soll ich das denn teilen? Bloß weil der Probleme hat als Ex-Katholik. Nicht? Das muss ich ja nicht mitmachen. Das ist eine Prägung, die da ist und die kann man übernehmen oder nicht, muss sie nicht übernehmen. Aber wenn der Sartre ein Philosoph ist, will ich auch einer sein. Also dass man da nicht alles Mögliche weglassen muss. Also Philosophie ist immer konkret. Jetzt für die abendländische Philosophie hat jetzt nochmal Blondel darauf hingewiesen, dass man die Geschichte des abendländischen Denkens nicht vergessen darf. Der Aristoteles sagt eben, wir wissen über das Absolute sehr wenig. Sagt, wir haben eben für die Wahrheit haben wir Augen wie eben der Nachtvogel für die Sonne. Und wo er sagt, das bisschen, was man da sieht, das ist mehr wert als das, was wir klarer und deutlicher sehen. Aber wir wissen es nicht. Und dann kommt die Bibel damit hinein, das Christentum, und dann wird es jetzt anders. Da gehört dann so ein Satz hin wie der Paulus, der schreibt, der Geist des Menschen kennt den Menschen und so kennt der Geist Gottes Gott und wir haben diesen Geist empfangen. Und von dort aus nimmt sich dann der Thomas raus und zitiert den Aristoteles mit seinem Satz da mit dem Nachtauge, wo er sagt, ja, der Nachtvogel kann natürlich die Sonne nicht sehen, aber der Adler sieht die Sonne und wir haben den Adlerblick bekommen von Gott. Also stellt einfach höhere Ansprüche als die antike Philosophie. Und da ist ja in dieser Phase zunächst mal zwischen Philosophie und Theologie kein Unterschied. Die Christen reden davon, von Nostra Philosophia, unsere Philosophie, und Philosophie selber ist eine Lebensform. Und das tritt dann im 12. Jahrhundert auseinander und jetzt kommt es zur Trennung zwischen Philosophie und Theologie. Dann aber ist die Philosophie nicht mehr das, was sie bei Aristoteles war. Sondern sie ist ja inzwischen durch diese Entgrenzung gegangen. Das gesagt wird, der Geist spricht uns. Und das hat jetzt natürlich jetzt Konsequenzen. Also, ich zitiere Blondel, die antike Konzeption der Hegemonie, genauer der Autarkie der philosophischen Vernunft, ist durch den Fortschritt der Vernunft selbst zerstört worden. Und was macht jetzt also dann die Philosophie, nachdem sie jetzt sich spaltet und steht der Theologie gegenüber? Da gibt es, meine ich, grundsätzlich zwei Weisen. Entweder ich bleibe weiter bei meiner Autonomie und verzichte aber zum Beispiel auf prinzipielle Antworten. Denn die habe ich ja nicht mehr. Ich will aber selbstgenügsam sein. Dann kann das nochmal doppelt geschehen. Einmal, indem ich mich nur mit Sekundärproblemen rumschlage oder bloß historische Forschung mache. Das ist das, was bei unseren Fakultäten geschieht. Das ist weitgehend Philosophie, Geschichte. Ich mache also nicht was, frage nicht nach der Wahrheit, sondern ich frage danach, was andere über die Wahrheit gesagt haben oder für die Wahrheit gehalten haben. Wie es zum Teil ja auch so die historische Bibelforschung macht. Nicht? Fragt nicht nach dem Glauben, sondern fragt, was die Leute damals geglaubt haben. Also das kann ich machen. Oder ich gehe auf die wirklich bewegenden Fragen ein, aber sage dann mit dem mittleren Heidegger, es geht, das Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens. Ich frage nur, aber ich habe keine Antworten. Also entweder ich mache Antworten, aber die mache ich dann bei Sekundärfragen, wissenschaftstheoretisch zum Beispiel, oder historisch. Oder ich halte die großen Fragen fest, aber versage mir das Antworten. Das sind Wege, die dann da möglich sind. Der Hegel hat ja versucht, eine Antwort zu geben, sagt, ich kann auch philosophisch bis zum Kreuz alles deduzieren und ableiten. Das ist dann die Frage, ob das eben geht. Das ist der eine Weg und da bricht ja hinterher dann der deutsche Idealismus zusammen. Aber es ist was anderes. Nochmal, die Antike hat sich von selber beschränkt. Dann kommt die Entschränkung durch das Hineinkommen des Christentums. Und danach, als das wieder auseinandertritt, nach dieser mittelalterlichen Synthese, ist eben nichts mehr, wie es vorher war. Wo ich dann entweder resignativ bin, weil ich mal gedacht habe, ich wüsste mehr, oder ich beschränke mich ausdrücklich. Oder, das wäre eben das, was ich vorschlagen würde, man denkt dialogisch in dem Sinn, dass die Philosophie nicht bloß sich ins Gespräch mit den Natur- und Humanwissenschaften bringt, sondern auch mit der Theologie. Warum soll man irgendein Gespräch verweigern? Ist doch wurscht. Die Hauptsache, man kommt an die Wahrheit, wo man sie auch herkriegt. Warum soll ich mich bornieren und von vornherein da nicht hinhören? Das wäre mein Vorschlag. Dass also auch der Philosoph eben auch bei den Theologen hinhört. Was ja inzwischen auch, also jedenfalls in aller Behutsamkeit, der Habermas macht. Nicht? Die ganze Zeit gesagt hat, nein, das lassen wir und das beerben wir alles. Nicht? Hat jetzt eingesehen, es geht nicht. Die entgleiste Moderne oder so. Man muss da auch mal hinhören. Das nehme ich mir auch einige ziemlich übel, nicht? Dass er das auf einmal macht, so von unseren Intellektuellen. Sondern der wird im Alter fromm oder so. Und hat gesagt, nein, gar nichts. Und ich sehe nur, die läuft uns aus dem Ruder. Also warum soll man nicht ein Gespräch mit der Theologie anfangen? Und vielleicht ist ja auch noch frömmer als das Fragen das Hören. Ich finde nämlich das Fragen gar nicht so fromm, wie der Heidegger gesagt hat. Das Fragen, die Frömmigkeit des Denkens. Da hat doch der Schweizer mit A oder mit B heißt er. Fällt mir im Moment den Namen nicht ein, aber es gibt jetzt ein Buch, das heißt Warum, über die Obszönität des Fragens. Ein Reklambändchen, sehr schönes Bändchen ist, dass das ungehörig ist, Fragen zu stellen. Eigentlich. Und erzählt dann so auch wenn man also einen Juden fragt, wie es ihm geht, dann sagt er Baruch Hashem. Es gesegnet sei der Name. Nicht? Die Engländer wiederholen einfach die Frage, nicht? How do you do? How do you do? Da hat man auch nichts gesagt. Nicht? Aber sonst, wer schneller ist, bringt den anderen in die Bredouille und sagt, wie geht's Ihnen? Und dann muss er irgendwas sagen. Nicht? Und an sich können Sie nicht einen Hörer fragen, wie es ihm geht. Sie können nicht, wenn der Bundespräsident zu Besuch kommt, ihn fragen, wie geht's Ihnen? Der kann nur Sie fragen. Nicht? Also an sich kann man nur von oben nach unten fragen, nicht von unten nach oben. Also so Geschichten würden da hineingehören, dass ich mir sage, das Fragen ist nicht so einfach die Frömmigkeit, sondern Fragen kann auch eine Zudringlichkeit sein. Deswegen hatte das auch früher die Höflichkeitsform, darf ich Sie fragen, wie es Ihnen geht oder so. Nicht? Das war genau dieses Gespür dafür, dass das eigentlich schon eine Grenzüberschreitung ist, die man dem anderen da zumutet. Eigentlich nicht möglich ist. Heute sind die Leute einfach so unbefangen. Ich muss sagen, ich bin immer noch leicht verschreckt, wenn mich ein Student fragt, wie es mir geht. Nicht? Weil ich hätte nie meinen Professor sowas gefragt. Nicht? Das ist einfach eine andere Generation. Nicht? Das ist einfach so nochmal, finde ich ja nett, dass die das so machen. Aber ich sage nur, erstmal immer noch bedröppelt. Dann fällt es mir wieder ein, dass ich das ja schon mal in der Vorlesung erklärt habe und dann geht es mir. Es ist tatsächlich ein Unterschied. Und drum meine ich, ist eigentlich nicht das Fragen die Frömmigkeit, sondern das Hören. Und dass man wirklich hinhört, was der andere sagt und dass man das nimmt. Und das müsste ja doch gehen. Und warum sollte das jetzt nicht dann noch am besten gehen, wenn der Glaubende selber philosophiert? Also als Glaubender das Werk eines Philosophen versucht. kann den Kollegen fragen, aber ich kann ja auch mich selber fragen. Man kann also das Gespräch hier mit sich selber führen und darum habe ich keine Probleme eigentlich mit christlicher Philosophie. Ich verstehe nicht, warum manche Leute sich da so aufregen. Oder der Blondel selber auch. Das war ein wilder Kampf da in Frankreich. Nun sind die ja besonders laizistisch und gefährdet in dem Punkt, nicht? Dass man gesagt hat, es gibt auch keine christliche Physik, also auch keine christliche Philosophie. Aber das ist genau falsch. Natürlich gibt es keine christliche Physik, es gibt auch keine jüdische Physik, auch wenn das also die Nazis gemeint haben, nicht? Aber es gibt natürlich eine jüdische Philosophie und Theologie und es gibt eine christliche Philosophie und Theologie, natürlich. Genau wie es eine männliche, keine männliche und weibliche Mathematik gibt, aber natürlich eine männliche und weibliche Philosophie. Und angehende Dinge, je personennäher so ein Überlegen ist, desto stärker ist es natürlich geprägt von den Grundmustern und den Grundgegebenheiten des Philosophierenden. Das ist doch, müsste eigentlich ganz klar sein, dass es das gibt. Je weiter weg von uns, desto neutraler wird es. Mathematik, okay. Logik, okay. Nicht? Aber dass das mit hineingehört. Und dann würde ich sagen, geht es wirklich darum, diese Grundbestimmung eines solchen Denkens ist dann die Option für dieses freiheitlich-personale gegenüber einer kosmologischen Transpersonalität, weil es das eigentlich nicht gibt. Was soll transpersonal heißen? Mehr als Person kann das nicht sein. Die Leute sagen das oft, das kann ich mir nur so erklären, dass die Person und Individuum verwechseln. Person heißt Selbsthelle und Selbstbestimmung. Da gibt es kein drüber hinaus. Es gibt ein Mehr an Personalität, aber nicht ein Mehr als Personalität. Wieso soll das Es mehr sein als das Wir? Man könnte sagen, das Wir ist mehr als ein Ich und Du. Darum finde ich das so eine tolle Zeile bei Guardini, wo er sagt, wenn wir wirklich richtig aus der Wahrheit sprechen könnten, würde unsere Antwort auf die Frage, was ist Person, heißen, Dreieinigkeit. Nicht ich. Nicht du, auch nicht ich, du, Dreieinigkeit. Das könnte man entfalten, haben wir auch schon zwischendurch mal gemacht. Ich mache es jetzt an der Stelle jetzt erstmal nicht wieder, wo das hingehören würde. Also, dass man jedenfalls gehört, also das Personale hier als die obere Bestimmung hin und in diesem Kontext des Personalen tauchen dann Kategorien auf wie Schöpfung, Geschichte, Schuld, Vergebung, Freigebigkeit, Anbetung, alles Ausdrücke, die nur Platz haben, wo es ums Personale geht. Die kann man nicht formulieren ohne das. Und der Personenbegriff selber, nicht das Wort, natürlich nicht das Wort. Der Begriff Person, der ist aus, das kann man nicht bestreiten, ist aus theologischen Diskussionen in die Philosophie gekommen. Die frühen Christen diskutiert haben herum, wie kann ich Jesus Christus verstehen. Und dann kommen sie auf diesen Begriff der Person, benutzen diesen alten Begriff und führen den neu ein, dass der dort auftaucht.
Und die Möglichkeit, dass eine Person so transzendent wird, dass man dieses transparent wird, dass man diese Selbsttranszendenz oder das Transzendierende sehen kann, das ist ja auch noch.
Das geht, aber jetzt wäre gleich die nächste Frage, wohin kann Person transzendieren, sodass sie sich nicht verliert? Kann das etwas anderes sein als selber wieder personale Wirklichkeit? Also kann ich mich ganz, wird nicht eine Hingabe an etwas Sachliches zur Preisgabe? Wäre die Frage. Oder kann es, Hegel führt das durch. In der Phänologie sagt an sich, kann ich nur anerkennen, jemand, der auch mich anerkennt. Das ist ein Wechselgeschehen. Da führt er genau diese Dialogik ein und sagt, das ist das Tun des einen, ist das Tun des anderen. Das geht eigentlich nur so, dass ich den anderen anerkenne als einen, dessen Urteil über mich ich anerkenne. Sodass also Anerkennung nur zwischen Personen möglich ist. So sind wir auf jeden Fall eben schon beim Ich-Du. Und jetzt war ja die nächste Frage zu sagen, reicht Ich-Du oder komme ich zum Wir nicht erst, wenn ich nochmal einen Dritten mit hineinnehme? Weil ja Wir nicht der Plural von Ich ist, wie wir wissen, sondern ein Wort für Ich und Du. Und das wird erst sichtbar, wenn Ich und Du nochmal einer Wirklichkeit gegenüberstehen. So wie das Ich nur zum Ich wird, weil es das Du von jemand ist, wird ein Wir nur seiner bewusst gegenüber dem Dritten. Und deswegen brauche ich also diese Dreieinheit, in der das dort da ist. Und deswegen so dieser knappe Satz von Guardini, wenn ich wirklich Person ganz rein denken könnte, müsste die Antwort heißen Dreieinigkeit. eine Person ist gar keine Person. Wir haben uns ja so daran gewöhnt, das so zu sagen, bis hin zur Neuscholastik. Bis in die philosophische Gotteslehre, das ist ein personaler Gott, das ist ein Bär und hat sich nichts dabei gedacht. Wenn man sich eigentlich denken muss, Personen gibt es nur in diesem Wir-Geschehen. Ich alleine im Es gegenüber wüsste nicht, dass es ein Ich ist. Sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Kommt man nicht zum Bewusstsein. Also das würde dort hineingehören und deswegen alle solche Ausdrücke wie Anerkennung, was ich eben gesagt habe, Liebe, Treue, Versprechen geben, beurteilen, sich beurteilen lassen. Alle diese Dinge sind nur interpersonal möglich. Und die müsste ich dann also dort mit hineinnehmen. Und dann kann man natürlich wieder auch dieses Philosophieren jetzt nochmal unterschiedlichen Zielen folgen. Ich kann es eher so subjektiv existenziell machen oder objektiv sachlich, aber jedenfalls in dieser Durchdringung, die hier ineinander gehört und wo wir dann ja von Henry Newman her diesen Weg der Gotteserfahrung im Gewissen eben ja gemacht haben. Und dann wäre die Frage so, was mache ich also jetzt? Es gibt noch eine weitere Alternative, nicht zwischen Welt und Person, sondern zwischen Mensch und Gott. Ich kann also die Christentumsphilosophie machen, aus der Teilnehmerperspektive, und dann kann ich mich entweder anthropozentrisch oder theozentrisch nähern. Nicht wahr? Ich denke erstmal von Gott her. Das muss noch nicht Theologie sein, dass wir uns recht verstehen. Außer Theologie, der ist von Platon hineingekommen. Und man kann sagen, wie Plato auch schreibt, Gott allein ist allen Seligen Ernstes wert, sagt er. Und bei uns ist das Beste, dass wir ein Spielzeug in Gottes Hand sind. Das hat er in seinem letzten Werk, die Gesetze. Also ich kann eine reine theozentrische Zugang wählen, um nachzudenken über das Verhältnis von Gott und Mensch, wie jetzt eben von Plato zitiert. Oder ich kann, wie es der Neuzeit näher liegt, vom Menschen ausgehen, anthropozentrisch, so die anthropozentrische Wende, nennt man ja Moraner dafür oder so. Ne? Bitte?
Könnte ich sagen, ich lebe aus mir als Person, ich lebe aus mir als Person in Bezug zu Gott.
Die Frage ist, da würde ich sagen, was ist jetzt genau mit aus mir gemeint? Einerseits lebe ich tatsächlich aus mir, ich werde nicht gelebt. Aber andererseits ist es ja so, dass wenn ich denke, muss es mir eingefallen sein. Wenn ich gut handle, bin ich dankbar, dass ich habe gut handeln können. Also ich habe zwar selber gehandelt aus mir, aber ich habe nicht gemacht, dass ich das machen konnte.
Aber auch dieses wenn mir etwas eingefallen ist, das muss ja dann aus mir herauskommen, dass ich dieses Denken kann,
ja,
bewusst denken kann.
Ja, aber kommt es wirklich bloß aus mir? Oder, also der Dichter würde sagen, nein, die Muse hat es mir eingeblasen. Mhm. Nicht? Deswegen ja mein Satz, wem nichts mehr einfällt, der muss notgedrungen kreativ werden. Nicht? Dann kommt es aus ihm, aber dann ist es auch danach. Sondern es muss mehr einfallen. Nicht? Also ich meine aus mir, weil ich es selber bin, der hört und hier aufnimmt, aber ich nehme auf, Vernunft kommt von Vernehmen. Und das kommt, der Luther wird dann ab extra, von außerhalb. Ich, natürlich ist Gott nicht der andere zu mir, aber ich bin der andere zu ihm. Und deswegen wieder so ein Punkt, wo ich jetzt rumstottere, weil ich tatsächlich sage, Theonomie heißt nicht Heteronomie. Gott ist nicht ein anderer zu mir. Aber zugleich muss ich sagen, ich bin ein anderer zu ihm. Und deswegen mein Zögern, wenn Sie sagen, aus mir. Ich lebe. Nochmal, ich lebe nicht, ich werde gelebt. Völlig unterschrieben. Aber doch kann ich mir, aus mir, mein Leben keinen Augenblick garantieren. Sodass ich sage, ich lebe, aber dieses Leben kommt mir als von mir Gelebtes zu. Das, was Luther nennt, ab extra, also nicht einfach eine Eigenschaft, sondern es ist ein Prädikat. Wie es am deutlichsten bei den Prädikaten wird, ich bin bejaht oder ich bin geliebt. Das ist keine Eigenschaft, wie ich sagen kann, ich bin so und so groß, und ich bin männlich und wiege so und so viel, sondern das ist keine Eigenschaft, dass ich bejaht bin, sondern das ist ein Prädikat von mir. Und so meine ich auch mit meinem Leben, ich lebe, aber es fließt mir von Moment zu Moment zu. Das sagt an sich Schöpfungsglaube. Ich lebe, aber ich werde jeden Moment bejaht. Schaffen heißt ja nicht, nach der Tradition, Gott hat da am Anfang mal was gemacht und dann steht das rum. Das wäre ja Deismus. Theismus sagt, jeden Moment werde ich bejaht und geschaffen. Creatio continua heißt der Fachausdruck dafür. Ständiges geschaffen werden. Wir sagen schöpferisches Erhalten, sagen wir dann meistens. Und das muss ich einzeichnen. Sinn, das ist schon schwierig. Ich gab dann immer wieder Philosophen, die haben das so aufgelöst und gesagt, aha, ich werde gelebt. Das ist zu wenig. Und deswegen stimme ich Ihnen zu mit dem Aus mir. Aber aus mir alleine kann ich nicht so unkommentiert stehen lassen, weil ich zugleich mich nicht mache. Ja, eben, aber denn der Bezug kommt erst später. Nicht, wenn ich sage, ich lebe aus mir und beziehe mich dann auf, dann ist nicht deutlich, dass dieses Beziehen auf schon mir geschenkt wird. Der Psalm drückt das so aus, dass Gott vor mir und hinter mir und um mich herum ist. Nicht, so versuchen die das zu sagen, in diesen räumlichen Kategorien. Und so sagt ja dann auch der Paulus, zitiert da ja so einen griechischen Philosophen, dass er sagt, Gott, in dem wir leben, uns bewegen und sind. Sagt er da auf dem Areopag. Ne? Also dieses, dass ich mich nicht bloß auf ihn beziehe und nicht bloß ihm gegenüber bin, sondern dass schon dieses Selbstsein verdankt ist, um es so auszudrücken.
Es muss praktisch eine Kunst sein, die mir gegeben
ist. Ja, so ist es.
Und da ist dieser kleine Unterschied.
Ja, genau so. Ich kann, eben ganz richtig, nicht Kunst, ist genau das richtige Wort, ich kann.
Gunst.
Ja, ja, die Gunst.
Die Gunst.
Ach, die jetzt wieder. Dann wieder die Gunst. Richtig. Ah ja, ja. Aber das andere gilt auch. Also ich kann es, aber das Können wird mir geschenkt. Ja. Und das ist dann die, also die Gunst ist schon doppelt. Es wird mir also wirklich so gegeben, dass ich es habe.
Aber ist nicht, wenn ich dann da ganz in diese Gunst hineingehe, dann, vielleicht ist es eine verblendete Erfahrung, dann ist ja doch auch noch ein Ich Bin drin.
Also, ja, soll drin sein. Ja.
Weil das ist ja einer der, es gibt ja wenige Aussagen im Alten Testament, ja, direkt von Gott. Ja. Also da ist ja dieses Ich Bin
ist ganz wichtig.
Ganz stark. Und
ja.
Also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass ich in all den Sachen, wo ich nicht ich bin,
ja,
dass das fast wie nicht leben ist.
Ja, ja.
Und das ist.
Das hat, also der Nikolaus von Kues hat das ja in diesem Non Aliud ausgedrückt. Ne? Der hat gesagt, das ist ja dieser tolle Gottesname, den er hat, wo er sagt, erstmal kann ich den für Gott anwenden, das Non Aliud est Non Aliud quam Non Aliud. Das Nicht-Andere ist nichts anderes als das Nicht-Andere. Das ist also die Selbstdefinition Gottes. Das Non Aliud est Non Aliud quam Non Aliud. Wir, in unserer Definition gehört überall dieses Ich Bin hinein, nämlich jeder von uns ist nicht Non Aliud als er selber. Der Peter ist nichts anderes als der Peter. Und die Maria nichts anderes als die Maria. Also das Nicht-Andere steckt in all unseren Definitionen drin. Nur bei Gott besteht es eben nur aus diesem Non Aliud und zwar gleich dreimal.
Aber wo ist jetzt da die Grenze, wenn man das wissenschaftlich betreibt, müsste ich ja zumindest das schmecken. Auch dieses Ich Bin, so wie ein Tänzer das in der Pirouette schmecken
kann. Ja.
Wenn man es jetzt eigentlich gar nicht schmecken soll oder
nein, darf, kann man doch. Schon, die Frage ist, was muss ich das Ich schmecken oder reicht es, wenn ich das Mich schmecke? Ich erfahre mich angeblickt. Da bin ich also drin, natürlich bin ich da drin, aber in aller Selbstvergessenheit, aber bin ich da drin. Und so wie also in allem hier Gott drin steckt, also diese Aussage, die ja ganz wichtig im Johannesevangelium sagt ja Jesus auch ein paar Mal, ich bin's oder so, das ist genau dieses Anochi, das eben im Alten Testament Gott, worauf Sie schon angesprochen haben, der sagt, ich bin, ne, der ich bin. Und dass dieses ich bin natürlich in unserem ich bin auch drin steckt, natürlich. Deswegen sagte der Fichte, wir sind Bild Gottes. Wie kann es neben dem Absoluten noch was anderes geben? Sagt, das Einzige, was es noch geben kann, ist das Bild Gottes. Und jetzt ist die Frage, was ist das Bild? Da geht jetzt der Fichte zu weit, der sagt, ich habe mich also ganz zu entselbsten und aufzulösen und zu verschwinden. Und da muss man sagen, wenn ich da verschwende, würde ich der Ehre Gottes zu nahe treten, denn er ist einer, der mich mir gibt und wenn ich verschwinde, ist ganz falsch. Ich bin ja nicht Bild Gottes, wenn ich weg bin, sondern ich bin Bild Gottes, wenn ich sichtbar bin. Also es ist genau der Punkt, also es geht um Versichtbarung von Unsichtbaren. Wenn ich also Gott als Gunst denke, als Güte, dann kann die Wirklichkeit nicht nichts sein. Denn dann wäre er seine Gunst verlästert.
Aber es gibt ja die Möglichkeit dafür, transparent zu werden.
Ja, aber die muss zugleich verbunden sein, eben, das ist ja das Problem mit unserer Sprache, die hat ihre Grenze, wenn ich Transparenz so denke, dass es zugleich meine Entwirklichung bedeuten würde. Dann ist es falsch. Das denken wir natürlich am ehesten bei Transparenz, möglichst so dünne, dass man da so auch durchgucken kann. Nicht? So ist es. So wie eben wie bei der heutigen Eucharistiegestalt in der lateinischen Kirche, wo das eben eine Scheibe Papier ist und kein Brot. Damit man nur ja nicht abgelenkt wird. Nicht? Also ich müsste das Brot sein. Und so ist der Mensch als voller Mensch eigentlich das Bild Gottes. Nicht, dass er möglichst durchsichtig ist. Man guckt da schon durch und sieht Paris dahinter. Nicht? Nein, sondern er ist wirklich ganz er selbst in seiner Dichte und Fülle. Je freier, je wirklicher, je mehr er selbst, desto mehr ist er transparent. Das ist bei dem Wort transparent schwierig, nicht? Das zu sagen. Deswegen, das reibt sich dann. Nicht? Deswegen spreche ich auch lieber vom Bild und nicht von der Transparenz. Weil es nicht so sehr ums Durchgucken geht. Es gibt ja Leute, die überhaupt eine Person kommt von Personare mit dem Durchtönen. Nicht? Da habe ich auch meine Probleme damit. Weil das eine ist ein langes O, das andere ist ein kurzes O und das heißt schon was in der Etymologie. Nicht? Das ist sehr die Frage, ob das so, ob das stimmt.
Ich denke sogar, die Griechen haben zum Teil die Maske im Theater gehabt, um dieses Durchtönen sogar zu mindern, dass nicht die Person, die jetzt die Maske trägt, dazu sehr...
Ja, ja, ja. Nur die Frage ist, das mag ja früher das so geheißen haben, mit dem Prosopon da, nicht? Die Frage ist, was ist dann hinterher aus unserem Wort geworden? Da kann ich nicht viel anfangen mit der Etymologie von früher, wenn das Wort eine neue Bedeutung gekriegt hat. Und da hat es diese Bedeutung für Selbststand und Selbstständigkeit und Bezug gekriegt. Also eben von Bild statt Durchsichtigkeit. Denn das Bild ist ja nicht eigentlich durchsichtig, das Bild ist ja Bild. Gut, jetzt gibt es die Glasfenster, nicht? Aber insofern sie durchsichtig sind, verschwindet wieder das Bild. Wenn ich das Bild angucke, geht es nicht um die Durchsichtigkeit. Natürlich tropfen dann die Farbtropfen von den Pfeilern, damit da ein Charter steht oder so, ist ja wahr. Nicht? Aber gemeint ist das Bild, man bringt eben diese Notre Dame de la Belle Verrière da, nicht? Die blaue Madonna da rechts vorne da, wenn die da ist, ist das Bild und da geht es jetzt nicht ums Durchgucken. Das wird zwar durchleuchtet, aber da wird ja auch nichts gesehen, sondern das Bild ist da. Und wie sehe ich das Bild? Als Bild, da darf ich also weder beim Bild stecken bleiben, dann wird es vergötzt, noch darf ich bloß durchgucken, denn dann übersehe ich das Bild. Deswegen ja meine Idee, dass ja jeder Gegenstand ist. Nicht? Ich gehe mit Gott auf den anderen Menschen zu, sage ich dann, mit Gott auf den anderen Menschen zu, oder die beiden Menschen gehen zusammen auf Gott zu. Also jeder ist Endpunkt, keiner ist Durchgang. Das halte ich für ganz wichtig. Dass das jeweils ein Ziel ist, das hier gegeben ist. Und sowas brauchen wir hier. Dass ich ja sage, ich muss nochmal, ob ich nun anthropozentrisch oder theozentrisch vorgehe, ich darf jedenfalls nicht durch den Dritten einfach bloß durchgucken. Sondern was ich hier brauche, ist das mit dem Anderen auf den Dritten. Und dann mit dem Dritten wieder zusammen auf den Zweiten oder so, also dass es in dieser Form läuft. Daran lägen wir. So wie also ich lebe und mein Leben wirklich geschenkt kriege, also ich kriege es geschenkt, aber ich lebe es, so muss ich auch hier den anderen nicht bloß als zu durchzuguckendes nehmen, sondern als ihn selbst nehmen. Das wäre das, was hingehört. Und jetzt ist die Frage, das gilt für jedes Bild, also jeder Mensch ja ein Bild Gottes ist nach dieser Vorstellung. Mit Fichte müsste man fragen, dass er sagt, gut, wir sind alle Bilder Gottes, gibt es ein absolutes Bild? Gibt es das absolute Bild? Hat das überhaupt einen Sinn, das zu sagen? Fichte sagt dann, dieses absolute Bild sind die vielen Iche. Das kann nicht eine einzelne Person sein. Sprich, nennt das die absolute Erscheinung. Nicht? Gibt es die absolute Erscheinung? Kann es das überhaupt geben? Danach müsste man fragen, wie sieht das aus? Gibt es eine absolute Erscheinung? Und da würde ich sagen, von Seiten der Endlichkeit her müsste klar sein, dass es da keine absolute Erscheinung geben kann, sowieso nicht die beste Welt geben kann und nicht die größte Zahl. Warum soll da nicht immer noch was gesteigert werden können oder so? Da sehe ich keinen Weg, um den Begriff der absoluten Erscheinung unterzubringen, von dort her, wenn ich es auf Seiten des Geschöpfes suche. Wenn aber der Erscheinende eine personale Wirklichkeit ist, dann kann doch eine personale Wirklichkeit eines ihrer Worte zu dem Wort erklären. Das ist eine Entscheidung, eine Sache der Freiheit des Redenden. So wie der Mensch sehr viele Ja's sagen kann, aber das Ja vom Standesbeamten oder eben da am Altar bei der Eheschließung ist ein besonderes Ja. Aber das Ja bleibt natürlich das Ja. Gut, man kann dann, was weiß ich, im Standesamt dann noch auf einem Harmonium rumquetschen oder so. Nicht? Das kann man ja noch machen, aber das macht ja nicht eigentlich die Besonderheit dieses Ja aus. Sondern die Besonderheit ist ein reines Gemeintsein. Ich kann es also nicht auf der objektiven Seite haben, das absolute Ja, sondern wenn es unbedingt und absolut sein kann, kann es nur absolut gemeint sein. Und wenn ich Gott als eine personale Wirklichkeit denke, meine ich, wäre nicht auszuschließen, dass er unter diesen vielen Wörtern, aus denen die ganze Schöpfung besteht, ein Wort zu dem Wort erklären würde. Ich finde, man kann das nicht ausschließen. Man kann nicht sagen, nein, wenn es so viele Worte sind, sind alle Worte relativ. Mit welchem Recht soll das einer sagen, dass das andere nicht möglich ist? Ich sage noch nicht, dass es wirklich ist. Die Christen behaupten, dass es wirklich dann. Aber wir sind ja erstmal bei der philosophischen Annäherung. Also meine Frage ist mit Fichte, gibt es eine absolute Erscheinung? Meine erste Antwort, von Seiten des Erscheinen, der Erscheinungen hier, gibt es nichts Absolutes und Unbedingtes. Kann immer was noch größer, noch strahlender, noch wunderbarer sein, was weiß ich. Kann einer noch mehr Tote erwecken oder dies oder jenes machen, alles mögliche. Da gibt es unentwegte Steigerungen. Auf dieser Ebene des Quantitativen, wo soll es daherkommen? Auch wenn man sagt, gut, Gott ist die Güte, also muss es ein Wesen sein, das ein Freiheitswesen ist und das besonders voll Liebe und Güte ist. Aber wohin wollen Sie das denn steigern? Muss die absolute Erscheinung jetzt das Absoluteste von der Welt sein? Jesus Superstar? Also der beste Schachspieler, der beste Schnellläufer und obendrein noch der tollste Arzt und der tollste, ich weiß nicht was alles. Und gibt es das, kann man dann sagen, aber von dort her, wenn er überall so toll ist, dann kann er eigentlich nur noch die absolute Erscheinung sein. Das ist immer steigerbar. Ich meine, es ist also völlig klar, dass ich von uns her, von unten her, nicht sagen kann, es gibt eine absolute Erscheinung. Wenn es eine absolute Erscheinung überhaupt soll geben können, dann nur aufgrund der Freiheitsentscheidung des Erscheinenden, nämlich Gottes. Das Absolute selber kann eine seiner Erscheinungen als die Erscheinung wollen und benennen. Grundsätzlich. Muss er nicht machen. War Rana immer wichtig zu sagen, Gott muss sich überhaupt nicht zeigen und erscheinen. Das war sein Grundgedanke in Hörer des Wortes. Er sagt, die Menschen sind da und schauen aus nach einem besonderen, endgültig festlegenden Wort Gottes. Weil wir zwar wissen, Gott ist die Liebe, weil wir da sind und die Welt ist da, aber wir wissen auch, wie lieblos wir sind und wo sollen wir an der Welt ablesen, dass wir da trotzdem noch mal Hoffnung haben können aufs Heil. So war sein Gedanke. Ne? Und dann schauen wir aus nach einem letzten Wort Gottes. Und Gott ist nicht verpflichtet zu einem letzten Wort. Muss er nicht geben. Er kann es aber, nur das will ich sagen, als Philosoph, wenn es soll eine absolute Erscheinung geben, kann es sie nur geben, indem das Absolute eine seiner möglichen oder wirklichen Erscheinungen als die Erscheinung will. Was immer das wäre. Die Muslime sagen ein Buch. Nicht von Inkarnation, sondern von Illiberation reden, nicht? Das ist ein Buch. Ich muss den Koran, darf ich ja nicht mit der Bibel vergleichen, sondern mit Jesus Christus der Christen. Also das kann man mal offen lassen, wie oder wie. Die Sache ist klar, dass es von Seiten des Erscheinenden ausgehen muss, wenn es eine absolute Erscheinung gibt. Mein Beispiel war, wir können viele Ja's sagen, ein Ja mit besonderer Bedeutung aufgeladen, ist dasselbe Ja wie andere auch, es ist nur anders gemeint. Das ist die einzige Form, wie Absolutheit hier hineinkommen kann. Wir müssen dann noch eigens darüber reden, wie man sowas soll erkennen können. Für uns, davon haben wir noch gar nicht geredet. Wir sind ja langsam, weil der Schritt ist schon schwierig genug. Und ich hoffe, das können Sie mir zustimmen, sonst bitte eben rühren, dass ich sage, wenn es eine absolute Erscheinung geben soll, nach der Fichte fragt, muss die Absolutheit auf Seiten dessen liegen, der erscheint und ist dessen Willensentschluss.
Ich habe jetzt hier ein Problem, weil ich vernehme, dass absolut mit letzt gleichgesetzt wird. Die absolute Erscheinung könnte auch der jetzige Augenblick als absoluter Augenblick in der Erscheinung sein, aber nicht der letzte. Das heißt, der letzte gibt die Möglichkeit der Veränderung noch. Aber dann ist es wieder.
Ach so, ja. Nee. Also gemeint, weil wenn der Fichte sagt, absolute Erscheinung, dann sagt er, gibt es die Erscheinung, die nicht überboten werden kann?
Die letzten Erscheinungen nicht mehr überbietbar.
Ja, das ist also so formuliert der Hebräerbrief. Nicht? Der sagt ja, Gott hat auf viele Weisen zu uns gesprochen, durch die Propheten und dann sagen die Kirchenväter dazu und noch durch die Sibyllen und so und sagt er, und zum Schluss in seinem Sohn. Und von dort her hat dann Verweyen seine Fundamentaltheologie genannt, Gottes letztes Wort. Also letztes hier nicht als zeitlich letztes, denn die Welt geht ja hier weiter, sondern als unüberbietbare, als wirklich die Äußerung, nicht irgendeine beschränkte, die ihm dann überboten werden kann oder so, sondern wo Gott sich selber endgültig zusagt und festlegt. Denn Bild heißt ja das Dasein, die Zeit ist rum, Bildsein heißt ja das Erscheinen, das Dasein des Erscheinenden selber. Deswegen bin ich also gegen die Rede vom Abbild. Abbild ist eine Vertretung für einen Abwesenden. Bild ist die Weise, wie jemand da ist. Und gibt es jetzt das absolute Bild, die absolute Erscheinung, das absolute Da? Oder sagt man, das gibt es nicht. Auf der Seite der Menschen, der Bilder, gibt es nicht das absolute Bild. Aber Gott als Erscheinende kann eines seiner Bilder einfach zu dem Bild erklären, das sieht ihm natürlich nicht ähnlich, weil er unsichtbar ist, sondern das ist sein unüberbietbares Dasein. Und das ist ja das, was die Christen glauben. Die Frage ist, mit welchem Recht, muss man dann im nächsten Jahr weiterreden. Aber immerhin ist das so, passt das so vor Weihnachten schon mal hin, wenn wir bis dorthin gekommen sind. Also ich wünsche Ihnen gesegnetes Weihnachtsfest, soweit wir uns morgen nicht noch sehen, alle anderen, und eben alles Gute im neuen Jahr. Und dann sehen wir uns wieder am irgendwann im Januar. Wann? 8. Januar, ja. Nein, 8. Doch, ja, 8. 8. Januar, genau. Das sind die Zeiten von Sommer. Die Zeiten von Sommer. Wir haben noch eine Veranstaltung, nur eine, die letzte schon. Das ist ja verwunderlich, ich war auch ganz verwundert, weil bisher waren es im Winter immer 7 Mal. Und die Kanzlerin hat gesagt, es sind keine vollen 13 Wochen und darum sind es nur 6 in diesem Mal. Nachdem ich doch so gerne rede, nicht, sitze ich da und muss, kannst du nur an meine Frau hinreden. Also. Thank you.